Guten Morgen an diesem vierten Advent. Eigentlich könnte das ein Tag der großen Vorfreude sein auf das Weihnachtsfest. Und ehrlich gesagt, letztlich will ich mir die auch nicht wirklich nehmen lassen. Und trotzdem gehen meine Gedanken unweigerlich zu den Menschen nach Magdeburg, zu den Opfern, zu den Angehörigen. Bischof Christian Stäblein ist auch heute Morgen bei mir, und wenn wir jetzt die vier Kerzen am Adventskranz anzünden, dann tun wir das nochmal mit einem ganz anderen Gefühl als an einem anderen vierten Advent. Aber wir zünden die Kerzen jetzt an, Herr Bischof.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Das ist ja doch ein unglaubliches Gemisch, mit dem wir jetzt durch diesen Advent gehen. Ja. In der Tat, wir sind in Gedanken bei den Menschen in Magdeburg. Wir hier in Berlin, sage ich einmal so, sind das vielleicht auch in besonderer Weise. Denn wir haben eine Ahnung davon, was das heißt. So ein furchtbarer Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, wenige Tage vor Weihnachten. Wir sind als erstes in und mit unseren Gedanken bei den Angehörigen derer, die jetzt getötet worden sind, bei allen Menschen, bei der Stadt Magdeburg, bei dem Schmerz und bei dem Miteinander und Füreinander Dasein. Für sie und für uns zünden wir jetzt die vier Kerzen an. Gott, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns führen und leiten an jeden Ort, an den du uns stellst. Amen.
Danke. Und damit beginnen wir.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände und der nicht loslässt seine Menschen.
Sie haben, Herr Bischof, einen ganz neuen Begriff gepflegt. Am Freitag gab es eine große Beilage in den Zeitungen. Und da sprechen Sie davon, dass Weihnachten Kleinachten oder Kleinachten sei. Ich ahne die Bedeutung dieser Wortschöpfung, aber erzählen Sie gerne mal selbst.
Ja, ich glaube, Weihnachten feiern wir, dass Gott in einem Kind zur Welt kommt, im Schwächsten, im Kleinsten, in einem unwirtlichen Stall, da, wo man ihn am allerwenigsten vermutet. Und ich denke, darin steckt auch, er kommt im Schwächsten in unserer Verletzlichkeit in diese Welt. Und die Verletzlichkeit des Menschen, die steht uns ja nun in besonderer Weise vor Augen. Und es ist so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir aufeinander achten, füreinander da sind und spüren, wo der andere verletzlich ist. Das vermeintlich Kleine, das ja das Große ist und das Gott groß macht und vor Gott auch groß wird, dass wir unsere Wunden und unsere Risse und das, wo wir verletzt worden sind, sehen können und einander abnehmen. Weihnachten ist dieses kleine Achten und darin das Leben groß machen.
Wie ist denn eigentlich, Herr Bischof, Ihre Weihnachtsbaum-Tradition? Mhm. Ist das schon aufgestellt, schon geschmückt? Haben Sie ihn selbst geschlagen? Und hat der Weihnachtsbaum überhaupt irgendeine Verbindung zur Kirche, außer dass dort große Bäume viel Platz haben und gut reinpassen?
Also nein, er ist noch nicht aufgestellt. Das kommt noch, vermute ich. Aber ich gebe zu, es wird dann doch von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger, finde ich. Diese Bäume schlagen und nach drinnen stellen, also ist ja klar, der Baum soll sagen, die Erneuerung des Lebens, das Grün mitten im Winter, das ist das Zeichen, dass Gottes Leben mitten in der Kälte und im Tod neu zur Welt kommt. Es ist der Lebensbaum, den wir da hinstellen, den wir abbilden, der grüne Lebensbaum, die Erinnerung auch an das Paradies, das mit der Geburt Jesu wieder aufgeschlossen wird. Aber es ist ein Zeichen und doch riecht es so gut und ist mehr als ein Zeichen. Und ehrlich, wenn es anfängt, uns daran zu erinnern, wie wir mit der Welt und der Schöpfung umgehen, kann es sich auch ein bisschen ins Gegenteil verkehren. Ich werde deshalb unsicherer, ob es so ein ganzer Baum sein soll oder muss. Naja, so sind die Dinge. Mhm. Es steht nichts in der Bibel davon. Wir müssen schon selber alles verantwortlich entscheiden, was ein gutes Zeichen ist. Und dass mich keiner missversteht, ich mag Weihnachtsbäume. Mhm. Ich mag den Geruch, das Grün, die Veränderung des Raumes. Also keine Schlagzeile jetzt, dass ich die Weihnachtsbäume abschaffen will. Aber ein Abwägen gehört doch dazu.
Wie wird Ihr Weihnachtsbaum geschmückt sein? Ist der immer gleich geschmückt? Rote Kugeln, silberne Kugeln? Früher war mehr Lametta. Wie ist es?
Ja, Lametta ist gar nicht dran. Was ich besonders mag, sind einmal Strohsterne und dann vor allem die Christbaumkugeln, die in denen man sich so schön spiegeln kann. Rot und Gold und man sieht sich. Man sieht sich, je nachdem, wie man hinstellt, das Gesicht auch ein bisschen breiter. Mhm. Na, dann weiß man schon mal, was es Weihnachten da doch ein bisschen mehr zu essen gab. Nein, man sieht darin, weil ich eben gesagt habe, der Baum bildet den Lebensbaum aus dem Paradies ab. Die Weihnachtsbaumkugeln sind ja Erinnerung an die Paradiesäpfel, an die Zeit, wo das Leben rund und schön und heil war, so wie diese Kugeln. Und so wünschen und ersehnen wir uns ja dieses Fest. Und dann gehört auch dazu, dass man auf die Kugel drückt und dann zerplatzt sie auch mal und dann hat man ganz viele Scherben. Und ich sage, Gott feiert auch und gerade mit uns in unseren Scherben.
So habe ich noch nie auf die Weihnachtskugeln geguckt. Danke dafür. Ich finde, heute können wir wirklich sagen, wir befinden uns auf der Zielgeraden zu Weihnachten, zum Heiligabend. Und wieder kommt bei mir das Gefühl auf, ach, jetzt so schön besinnlich und entspannt alles zu genießen, das wäre schon klasse. Und ist nicht, zumindest bei mir nicht, weil noch so viel zu erledigen ist. Aber dann denke ich auch, naja, also vor der Geburt meiner Kinder, da war auch bis kurz vorher noch ganz viel zu erledigen. Da war auch nicht Hände in den Schoß legen angesagt und gemütlich auf das Kind warten. Von den Anstrengungen und der Schmerzen der Mutter mal ganz zu schweigen. Also vielleicht gehören die Hektik und die Anspannung gerade zu diesem Fest, zu Weihnachten, regelrecht dazu. Wie gehen die kirchlichen Abläufe mit dem vierten Advent heute um?
Also ich mag den Sonntag, weil der Sog der Freude schon so stark ist. Nicht? Am ersten Advent, da sagen wir meistens dann doch noch, also ich spüre noch gar nichts von Advent. Und am vierten Advent ist dann doch der Sog der Freude, die von diesem Fest ausgeht, ganz groß. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Maria, ihres Lobgesangs. Auch nochmal die Erinnerung, wie der Engel Gabriel ihr sagt, dass sie schwanger sein wird und wer das Kind sein wird. Mhm. Insofern erfüllt der Sonntag, lieber Herr Wittke, ganz Ihre Erwartungen. Sie warten doch immer auf die Vorgeschichte zur Geburt. Heute passt das dann ganz im Zeichen der Vorfreude. Also dieser Sonntag nach macht hoch die Tür am ersten Advent, den Blick auf das Ende am zweiten Advent. Mhm. Letzte Woche Johannes der Täufer bereitet dem Herrn den Weg. Mhm. Und nun freut euch im Herrn alle Wege, freut euch und abermals sage ich, freut euch. Das ist der Spruch für diesen Sonntag von Paulus und der passt so ganz auf die letzten Tage bis Weihnachten.
Wir sind so dicht davor, so dicht wie die Tannenbaumspitze in unserer Zimmerdecke zu Hause in diesem Jahr. Das ist diesmal wirklich sehr, sehr knapp. Ja, so dicht vor Weihnachten.
Also der steht schon,
Also genau, noch nicht geschmückt, aber der Baum steht schon, muss ja auch so ein bisschen aushängen. Und ich bin gespannt, wie dicht uns jetzt die Bibelstelle am heutigen Sonntag da auch schon an Weihnachten ranlässt und mitnimmt.
Also die Weihnachtsgeschichte ist ja immer Lukas Evangelium zweites Kapitel.
Ja.
Hören wir dann am Heiligen Abend und an den Festtagen. Heute hören wir Lukas Evangelium erstes Kapitel. Ah. Also direkt davor die Vorgeschichte, der Weg zur Geburt. Ich lese zwei Abschnitte, ist also ein wenig länger. Aber ich sag mal zum Trost, es sind sehr vertraute Abschnitte.
Ich schaue mir die vier Kerzen an.
Ja. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Dann kommt der Besuch Marias bei Elisabeth und ihr Lobgesang. Und ich will die ersten Verse noch lesen. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.
Oh, das war ja jetzt klar irgendwie, ne? Zum 4. Advent gibt es was Besonderes. Eine Bibelstelle in Doppelfolge, würde ich mal sagen. Noch so was Rangehängtes, zwischendurch kleine Regieanweisungen. Schön, dass Sie uns mitgenommen haben. Wie es da weitergeht und was da dann passiert. Ich merke schon, das waren zwei sehr unterschiedliche Teile für mich. Das erste, würde ich auch so sagen, kannte ich, ist mir sehr bewusst, ist so eine Geschichte, die erzählt wird, kann ich so folgen, Bilder im Kopf. Und dann gab es so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Statement Maria. Da war auch die Sprache, da musste ich mich sehr konzentrieren zu folgen, weil diese alte Sprache dann doch mich so ein bisschen herausgefordert hat. Gehen wir das mal auch so ein bisschen zweigeteilt.
Wir gehen das so gerne durch. Das sind ja doch sehr vertraute Worte. Also ich sag mal, in dem ersten Teil, weil Sie das so sagen, Sie kennen das auch, da kommt das, ich würde sagen, nach dem Vater unser berühmteste Gebet her, das wahrscheinlich mit am öftesten auf dieser Welt gesprochen wird: Ave Maria. Sei gegrüßet, du Begnadete. Das sagt ja der Engel Gabriel zu ihr. Und das sind genau die Worte aus dem Ave Maria, die ganz viele Menschen immer und immer und immer wieder sprechen und damit im Grunde ja immer wieder in diesen Moment hineingehen. Das finde ich das Faszinierende daran. Für einen Moment auch Maria werden und von Gabriel angesprochen sein, also von Gott. Der Engel ist ja das Sprachrohr Gottes in diesem Moment. Von Gott angesprochen werden und in diese Worte, in dieses Annehmen, was Maria dann lebt, mir geschehe, wie du gesagt hast, in das immer wieder hineingehen, ist eine Urglaubensform, die wir von dieser Frau lernen.
Das fürchte dich nicht, ist mir aufgefallen, schon in, Vorgedanken zu dem, was dann auch in der Weihnachtsgeschichte kommt. Fürchtet euch nicht, hier fürchte dich nicht. Das hat auch wirklich etwas sehr Beruhigendes.
Sehr viel Weihnachten schon drin, würde ich auch sagen. Dann auch der Name Jesus soll er heißen. Das heißt ja auf Deutsch übersetzt, heißt dieser Name Gott hilft. Also Gott rettet, das steckt da drin. Also wir hören schon ganz viel von diesem Anklang. Wir hören eben auch in der Geschichte noch ganz viel nicht verstehen. Wie soll das zugehen? Wie soll es eine Lösung für die Dinge auf dieser Welt geben, die, das ist ja Gottes Weg an dieser Stelle, der eben nicht menschengemacht ist, nicht sozusagen nach Menschenweise. Deswegen die Betonung der Jungfrau an der Stelle. Ich glaube, es geht weniger jetzt um so ein biologisch-biologistisches Wunder, sondern es geht darum zu begreifen, Gottes Weg ist einer, der sich außerhalb der üblichen Weisen bewegt und trotzdem in dieses Leben hineinmischt. Denn ohne diese Geschichte ist es alles dann auch eine ganz normale Geschichte, eine normale Geburt, wie unendlich viele, wie zum Glück jeden Tag neu in diesem Kind, das da geboren wird, kommen wir alle zur Welt. In dem, der da Geburtstag hat, haben wir alle Geburtstag mit. Also es ist der Weg dieser Welt und es ist dann doch ein anderer Weg, weil Gott diese Welt verwandeln will. Ich finde, es steckt schon beides drin Und alles, was wir an diesem Fest dann erleben, auch an Unverständnis, an wie soll das zugehen, wie soll sich diese Welt, die von Tod und Krieg beherrscht wird, und das spüren wir doch im Moment besonders, wie soll die sich verwandeln? Und dann ist es irgendwie ein anderer, ja, es ist Gottes Weise, wie es sich dann doch verwandelt und wie dieses Kind und dieses Neue und dieser Anfang und Gott selbst sich am Ende durchsetzt.
Wenn es nicht unverständlich wäre, könnte es ja auch nicht das Wunder geben, könnte es nicht mal den Glauben geben, wenn es verständlich, komplett verständlich wäre.
So ist es. Wenn es sich in Verstehen auflöst, wenn es allerdings komplett unverständlich bleibt, wenn es nur ein Mirakel, nur etwas Wundersames ist, was keine Beziehung zu meinem Leben entwickelt, dann ist es auch ein Problem. Jetzt sind wir dann vielleicht bei diesem zweiten Teil, wo Sie sagen, es ist geprägte Sprache, und doch sind es sehr starke Sätze. Man nennt es den Lobgesang der Maria oder in der Sprache der Musik ganz oft auch das Magnificat. Gibt es ganz viel, weil jetzt in dieser Woche ja auch so viel von Bach die Rede war, gibt es also ganz tolle Oratorienstücke zum Magnificat dazu. Meine Seele erhebt den Herrn. Also meine Seele jubelt nach oben, dass sie den Herrn erlebt und gesehen hat. Meine Seele erhebt den Herrn. Alles zieht nach oben. Da sind wir wieder bei dem Sog der Freude und dem Sog gen Himmel sozusagen, den Sog hin zu Gott. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Und jetzt kommt ein Satz, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat sie gesehen. Wenn man an dieser Stelle in das Lateinische geht, wie dieser Text ist ja auch mal auf Latein, dann steht da, er hat die Niedrigkeit seiner Magd respexit. Also da steckt das Wort Respekt drin. Er hat, also im Respekt steht das Ansehen, steckt damit drin. Das muss man sich einmal klar machen. Respekt heißt immer, ich sehe dich, und ich sehe dich, wie sagen wir heute so gerne und oft, auf Augenhöhe. Ich sehe dich von Auge zu Auge. Ich nehme dich wahr. Du bist für mich da und zu sehen. Das ist ja das, was sich die Menschen am allermeisten wünschen, gesehen zu werden. Ganze sozialen Medien drehen sich im Grunde um dieses Gesehenwerden. Hier steckt das schon drin. Hier steckt der Respekt. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat die Magd, also er hat die Frau an dieser Stelle gesehen, und er hat sie in ihrer Niedrigkeit. Also jetzt sind wir wieder beim Schwächsten und Kleinsten. Er hat genau die gesehen, und er macht sie groß, und also macht sie ihn wieder groß. So gehört das zusammen. Gott kommt ganz in die Tiefe und macht von da ganz groß, und wir, und an dieser Stelle und als erstes, wie bei der Auferstehung, als erstes die Frauen machen ihn groß. Das steckt heute mit da drin.
Weihnachten wird häufig das Fest der Liebe genannt und auch das Fest des Friedens. Und wie brüchig das gerade mit dem Frieden ist, das haben wir nun überdeutlich in den letzten Jahren vor Augen geführt bekommen. Und wie verletzlich und angreifbar eine ausgelassene, friedvolle Weihnachtsstimmung ist, das mussten wir nun so schmerzlich in den letzten Stunden, kann man ja fast sagen, erleben. In der Fürbitte, zu der wir jetzt kommen, gehen unsere Gedanken hin zu den Opfern und den Hinterbliebenen.
Gott, wir sind traurig und trauern mit den Menschen in Magdeburg, mit denen, die einen lieben Nächsten verloren haben, und mit allen, die verletzt worden sind an Leib und Seele, die um ihr Leben ringen. Wir sind in Gedanken bei ihnen, und wir bitten dich, sei du da. Schenke ihnen Kraft, den Weg durchzustehen. Schenk ihnen dein Licht mitten in der Finsternis. Darum bitten wir dich. Wir bitten dich für alle, dass du da bist bei diesem nahenden Fest. Für die, die über Weihnachten im Krankenhaus sein werden, dass sie spüren, nicht allein zu sein. Für alle, die das Fest in Unfreiheit erleben, im Gefängnis, in ihrer selbst gefangen. Wir bitten für sie, dass sie spüren, wie das Kind in der Krippe Momente ihres Lebens berührt und verwandelt. Gott, wir bitten dich für die Menschen in der Nähe und in der Ferne, für alle, die in der Ukraine um ihr Leben ringen. Für die Menschen in Damaskus und Aleppo bitten wir, und für die in Jerusalem und Bethlehem, für Israelis und Palästinenser. Wir bitten darum, dass die Hoffnung nicht stirbt, die Hoffnung, dass es eines Tages ein Miteinander gibt. Und Frieden, Frieden, Gott, soll in diesem Kind, in dem du nah bist, in dem du bist, soll in diesem Kind die Welt berühren. Wir bitten dich, berühre uns damit. Stärke in uns die Freude auf die Festtage und nimm die Angst vor diesem Leben. Du bist doch da, Gott.
Amen. Weihnachten ist ohne Zweifel das Fest der Kinder, ein Fest für Kinder, ein Fest über ein Kind, wegen eines Kindes. Und ich sage es mal ganz plakativ, Kinder sind ein Segen und sie gehören gesegnet, so wie sie und ich auch. Denn am Ende des Tages sind wir auch immer noch ein Leben lang Kinder.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wie sind Sie, Herr Bischof, eigentlich so getaktet am Heiligabend? Ich vermute, Sie flitzen da von einem Gottesdienst zum nächsten, oder?
Ja, so ist es. Vier Gottesdienste über den Tag verteilt. Aber ich freue mich sehr drauf.
Ja, und ich freue mich, dass Sie dann trotzdem noch die Zeit finden, hier auch bei uns vorbeizuschauen. Wir feiern auch Gottesdienst im Gespräch um 10 Uhr und dann nochmal in einem Spezial von 18 bis 20 Uhr, dann auch mit der Weihnachtsgeschichte in aller Ausführlichkeit. Da freue ich mich drauf.
Der Sog der Freude hat eingesetzt jetzt am 4. Advent. Mir geht das auch so. Jetzt sind wir doch wirklich auf der Bahn zu Weihnachten und da kann nichts mehr nach rechts oder links ablenken.
Einen schönen 4. Advent.
Einen gesegneten 4. Advent, einen guten 23. Morgen und dann hören wir uns zu Weihnachten.